Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Dr. Philipp Hepp zu Gast. Er ist Chefarzt einer Frauenklinik, die viele verschiedene OPs anbietet. Er hat sich aber nicht nur auf OP-Methoden spezialisiert, sondern auch auf die Beratung. Das ist in der Kinderwunschzeit sehr wichtig, denn es ist sehr individuell, ob eine OP einer Frau oder einem Paar beim Kinderwunsch hilft. Lieber Philipp, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo Sally, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Super, dann geht's gleich mit der ersten Frage los. Kann eine OP mir helfen, schwanger zu werden?
Das kommt drauf an, nicht in jedem Fall. Häufig ist es so, dass Frauen, die nicht schwanger werden, ja erstmals eine gewisse Zeit probiert haben. Und dann nach einer gewissen Zeit fragt man sich, warum klappt das eigentlich bei uns nicht? Und erste Anlaufstation ist meine Erfahrung für die Frauen immer der niedergelassene Frauenarzt, der dann auch nochmal schauen kann, ob er schon eine Ursache vielleicht finden kann, auch eine Beratung durchführen kann, was man noch unternehmen könnte. Man muss natürlich auch immer an den Mann denken. Nicht selten ist ja auch da die Ursache zu finden. Und wenn diese Maßnahmen nichts helfen, kommen die meisten Patienten dann erstmal ins Kinderwunschzentrum und dort spätestens findet die Beratung statt, die dann die Patientin auch zu mir hierher führt, wo wir dann nachschauen, ob wir auch mit der Operation weiterhelfen können. Das ist nicht immer der Fall, aber es gibt schon durchaus Fälle, wo das so ist. Und deshalb ist nach wie vor die operative Abklärung eigentlich auch ein Standardbestandteil der Kinderwunschbehandlung, wenn es dann Richtung Kinderwunschzentrum geht.
Mhm. Und gibt es für den Kinderwunsch sowas Ähnliches, wie es beim Blinddarm gibt? Man weiß ja, wenn der Blinddarm entzündet ist, dann hilft es, wenn man eine OP macht, den wegmacht und dann ist das Problem weg. Gibt es beim Kinderwunsch irgendetwas, was so ist?
Jein, wenn man schon weiß, dass es eine operativ behebbare Ursache gibt, dann gibt es solche Methoden tatsächlich. Das Problem ist eher, zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass wirklich etwas da ist, was weg muss oder verändert werden muss, damit man schwanger werden kann. Im Bereich der Eileiter oder im Bereich der Gebärmutter gibt es eben verschiedene, wir sagen Pathologien, also Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Und wo wir schon wissen, dass wenn wir operativ diese Sachen angehen, tatsächlich dann auch die Chance für das Paar steigt, am Ende ein Kind zu bekommen.
Aber es ist nicht so wie bei dem Blinddarm, so 0-1, krank,
ja,
gesund,
ein Symptom und ja, nee, leider so ist es in den seltensten Fällen. Es gibt so ein paar Hinweise, die schon in die richtige Richtung weisen können. Aber tatsächlich ist es auch beim Blinddarm gar nicht so.
Aha, okay.
Es gibt eine Studie, die sagt, jeder dritte Blinddarm war gar keine Blinddarmentzündung, der entfernt wurde. Insofern ist es wahrscheinlich ähnlich schwierig tatsächlich.
Okay, super, habe ich auch noch was gelernt.
In der einen oder anderen Disziplin ist es immer schwierig, die richtige Diagnose erstmal zu stellen und dann die Therapie durchzuführen.
Ja.
Das ist die eigentliche Kunst.
Ja, und du hast jetzt Pathologie gesagt. Das ist ja so ein Wort, was man auch anstatt von Krankheit verwenden kann. Und die Sachen, über die wir heute sprechen, sind aber ja alles gutartige Sachen. Bösartige Sachen wären sowas wie Krebs, wo man auch dran sterben kann. Und wir sprechen ja heute über Sachen, die erstmal, ja, also in der Regel keinen Entwicklungsverlauf nehmen, dass irgendwie das Leben oder so, ja, ich sag mal, die generelle Gesundheit davon krass bedroht sind. Aber im Kontext Kinderwunsch können es Hindernisse sein. So, stimmt das ungefähr?
Absolut. Absolut. Es ist halt so, auch wenn es keine potenziell tödlichen Erkrankungen sind, kann es aber trotzdem, wenn wir jetzt zum Beispiel an Endometriose denken, eine Erkrankung sein, die einen extremen Leidensdruck für die Patientin bedeutet, nicht nur in puncto Kinderwunsch, sondern auch ansonsten in puncto Lebensqualität. Aber medizinisch ist das vollkommen richtig, was du sagst. Es geht nicht um bösartig, es geht nicht um Erkrankungen, die potenziell lebensbedrohlich sind.
Ja, und für diejenigen, die vielleicht kurz an Krebs gedacht haben, da gibt's ein eigenes Netzwerk, da kann man mal auf fertiprotect.com gucken. Da gibt's nämlich ein eigenes Netzwerk, wo ganz viele Kinderwunschzentren drin sind, die rund um die Krebsdiagnose ganz, ganz schnell helfen. Und da wäre man jetzt nicht richtig, bei uns den Podcast weiterzuhören, sondern bei fertiprotect zu gucken, was dort angeboten wird. Dann steigen wir jetzt mal ein. Ich habe ja so ein bisschen vorsortiert, weil es eben beim Kinderwunsch nicht die eine OP gibt. Manche haben vielleicht schon mal von Myomen oder Polypen was gehört. Kannst du erst mal erklären, was das ist?
Also beide Sachen, sowohl Myome als auch Polypen, sind Dinge, die in der Gebärmutter sich abspielen und letztendlich in beiden Fällen handelt es sich um Gewebe, das vorhanden ist, das zu viel ist, das da eigentlich nicht hingehört. Insofern sind diese beiden Erscheinungen auch sehr ähnlich in ihrer den Symptomen, die sie verursachen und auch in der Behandlung. Beim Myom handelt es sich um Muskelknoten in der Gebärmutter. Die Gebärmutter ist ja, abgesehen von dem inneren Auskleidung der Gebärmutterschleimhaut, ist die Gebärmutter im Wesentlichen ein Muskel. Und das Myom ist, wenn man so will, ausgehend von der Muskelzelle entstanden, die ein bisschen die Orientierung verloren hat und angefangen hat, sich unbegrenzt zu teilen. Und dadurch entsteht dann so ein kugeliger Tumor. Tumor sagen wir immer, das hat auch wieder nichts mit bösartig zu tun. Ein Tumor ist auch immer einfach Gewebe, das zu viel ist, das da nicht hingehört. Ein gutartiger Tumor, der dann eben so eine knotige, kugelartige Gestalt annimmt und letztendlich aus Muskelzellen besteht. Und ein Polyp wiederum ist was, was von dem Inneren der Gebärmutter ausgeht, also von der Gebärmutterschleimhaut, wo in der Gebärmutterschleimhaut Teilungen stattfinden, die vielleicht zu viel sind, wo es dann zum Gewebeüberschuss auch wieder zu einem Art Tumor kommt und der dann in die Gebärmutterhöhle eben hineinragt. Das wäre der klassische Polyp.
Das heißt, der Unterschied ist sozusagen die ursprüngliche Schicht oder Zellstruktur, genau, die sich da weiter vergrößert hat, obwohl es nicht
genau
sollte.
Genau, das Ursprungsgewebe, genau.
Okay, ja. Und wenn man jetzt mal, ich sag mal, so nur gerade ausdenkt, würde man denken, ja klar, irgendwas, was in der Gebärmutter ist, irgendwas, was ein Hubbel oder ein Knubbel ist, das muss ja stören, das muss man ja wegschneiden. Ich weiß jetzt schon, ich war auch auf ein paar Konferenzen, habe mich da weitergebildet. Warum ist es nicht so einfach?
Ja, also so wie du es sagst, ist es dann fast schon so einfach, aber nicht jeder Knubbel, der in der Gebärmutter entsteht, steht wirklich nach innen rein. Und gerade bei Polypen ist es so, die Gebärmutterschleimhaut ist ja sehr dynamisches Gewebe, das eben im Zyklus den entsprechenden Veränderungen unterliegt und dann einmal im Zyklus auch abblutet zum großen Teil, sodass nicht jeder Polyp auch für längere Zeit ein Problem darstellt. Also ein Polyp kann durchaus auch mal mit dem Zyklus abgehen und dann ist das Problem auch erledigt und dann wird die Frau, obwohl sie gar nicht wusste, dass sie einen Polyp hatte, vielleicht im nächsten Zyklus schwanger. Und bei Myomen ist es so, weil die von dieser mittleren Schicht, von der Muskulaturschicht ausgehen, können die auch in jedem Bereich dieser Schicht entstehen. Und wenn so ein Myom außen in der Muskulaturschicht entsteht, dann wächst es erstmal auch nach außen und macht vielleicht mit der Gebärmutterhöhle gar nicht so viel. Und in dem Fall macht es dann auch mit der Fähigkeit, schwanger zu werden oder schwanger zu bleiben, nicht so viel. Wenn es allerdings innen drin entsteht, unter der Gebärmutterschleimhaut, also an der Grenze zur Gebärmutterhöhle, zum Gebärmutterinneren, dann kann es schon eine Ausbeulung nach innen machen. Und das sind dann tatsächlich auch die Myome, wo es dann wieder diesen einfachen linearen Zusammenhang gibt, den du gerade beschrieben hast. Wenn das nach innen ausgedellt ist, scheint es schon so zu sein, dass das für die Schwangerschaft abträglich ist oder fürs Schwangerwerden abträglich ist.
Genau, und das Wichtige dabei ist aber, es kommt ganz besonders auf die Lage an und nicht so sehr auf die Größe. Das heißt, ich sollte jetzt nicht bei Google eingeben, 6 Zentimeter Myom und gucken, was hat die andere Frau für eine Behandlung bekommen. Weil wenn die das in der äußeren Muskelschicht hatte, wo das einfach die Gebärmutterhöhle überhaupt nicht berührt, dann kann es möglicherweise auch so sein, dass man es einfach drin lassen würde und das Risiko von einer OP an Gebärmuttergewebe nicht eingehen würde.
Total. Total. Das ist so. Man muss das wirklich beides zusammen sehen, die Größe und aber vor allem auch die Lage. Die Lage ist das Wichtigere und nachgeschaltet die Größe, das würde ich auch so sehen. Zumal es gibt auch bei den äußer gelegenen Myomen dann welche, die zum Beispiel im Bereich der Tubenabgänge sind und hier den Tubenabgang verlegen. Da könnte man dann wieder diskutieren, haben die einen Einfluss oder nicht. Von den Studien, die wir mittlerweile kennen, ist es so, dass es schon Myome, die jetzt unter der, also die nach außen hin an der Gebärmutter gelegen sind, wir nennen es dann subseröse Myome, also Richtung Bauchraum gelegene Myome sind, dass die in den seltensten Fällen irgendeinen Einfluss auf die Fähigkeit, schwanger zu werden, haben. Bis auf eben Sonderfälle, die zum Beispiel jetzt die Tuben, also die Eileiterabgänge komprimieren. Und umgekehrt ist es eben für die Myome nach innen. Je weiter innen, kann man vielleicht so sagen, gelegen das Myom ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen negativen Einfluss hat.
Ja, und auch da ist ja der Zusammenhang nicht 0 oder 1. Und wenn es aber eben so ist, dass jetzt ein Paar oder eine Frau kommt, die sagen, wir haben 6 oder 12 Monate schon probiert, schwanger zu werden, es klappt nicht. Und dann findet man so ein Myom, dann würde man ja die Hypothese aufstellen, aha, vielleicht hat das hier ein Eileiter gedrückt und es hat vielleicht nicht funktioniert. Und je nachdem, wenn man jetzt nicht in jedem Zyklus einen Ultraschall gemacht hat und geguckt hat, war die Eizelle jetzt links oder rechts, dann weiß man halt auch leider nicht, war es jetzt auf der gedrückten Seite oder nicht. Und dann würde man ja immer noch gucken, wie alt ist denn das Paar und wie viel Zeit haben die hinten raus noch. Und letztlich geht es ja nicht darum, ganz genau rauszufinden, warum eine Schwangerschaft nicht eingetreten ist, sondern eher zu helfen und dazu beizutragen, dass mehr Grundvoraussetzungen verbessert werden, dass eine eintreten kann. Ist es manchmal auch unbefriedigend, weil man manchmal den Grund nicht findet?
Ja. Manchmal sehr. Vor allem, weil die Paare ja dann häufig schon, wenn sie bei uns ankommen, einen entsprechenden Weg hinter sich haben und das merkt man denen an. Ne? Das ist echt extrem anstrengend für den einen oder anderen. Und die kommen natürlich mit der Erwartungshaltung, mit der berechtigten Erwartungshaltung. IVF oder im Kinderwunschzentrum, das hat alles bisher nichts gebracht, obwohl die immer gesagt haben, es sieht alles super aus, jetzt haben die mich zu ihnen geschickt. Und dann muss man denen am Ende des Tages sagen, wir haben jetzt auch alle Untersuchungen durchgeführt, die wir machen. Das wäre im Standard dann eben die Gebärmutterspiegelung, Bauchspiegelung, Eileiter, Durchgängigkeitsprüfung. Und wir haben gar nichts gefunden, was irgendwie darauf hinweist, weshalb sie nicht schwanger werden. Und das ist natürlich dann schon extrem unbefriedigend.
Ja. Und jetzt gehen wir vielleicht mal auf die Gebärmutterspiegelung. Was macht man da und wie groß ist diese OP?
Bei der Gebärmutterspiegelung, das ist, würde ich fast gar nicht als Operation bezeichnen, weil man nicht in den Körper reinschneidet, sondern man nutzt ja einen Zugangsweg, der natürlicherweise vorhanden ist, nämlich durch die Scheide in den Gebärmutterhalskanal hoch in die Gebärmutterhöhle, auch wenn man den Gebärmutterhalskanal dafür ein bisschen aufdehnen muss. Die Instrumente, die man benutzt, das ist unterschiedlich, gibt sogar welche, die kann man im wachen Zustand benutzen, weil die so dünn sind, 3 Millimeter oder maximal auch 5 Millimeter, da muss man so ein bisschen aufdehnen. Aber wie gesagt, da wird der Gebärmutterhals ein bisschen aufgedehnt und dann geht man rein mit dieser stabförmigen Kamera in die Gebärmutterhöhle. Die Gebärmutter wird dann mit Flüssigkeit gefüllt, mit Kochsalzlösung, einfach damit sich die Höhle weitet und man innen drin auch was sehen kann. Und dann kann man mit dieser Kamera sich die Gebärmutterwände, die Tubenabgänge und alles anschauen, inklusive Gebärmutterhalskanal.
Und warum ist das Ultraschall überlegen?
Ich würde gar nicht sagen, dass es in jeder Situation im Ultraschall überlegen ist. Man sieht mit der Gebärmutterspiegelung halt vor allem die Dinge, die in der Gebärmutterhöhle wirklich die Probleme machen. Also zum Beispiel Polypen. Oder eine Trennwand, die vielleicht noch in der Gebärmutter vorhanden ist. Vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Das siehst du einfach vor dir liegen dann, wenn du drin bist mit der Kamera, wie auf einem Foto. Und dann gibt es auch kein Vertun, dass es sich in dem Fall darum handelt. Umgekehrt beim Ultraschall siehst du manchmal auch Pathologien im Bereich der Gebärmutterwand, die du bei der Gebärmutterspiegelung nicht sehen würdest. Oder auch im Bauchraum siehst du bei der Gebärmutterspiegelung gar nicht hin. Aber so ein ganz dünnes Septum kann man schon auch mal übersehen im Ultraschall. Oder Verwachsungen zum Beispiel sind auch nicht immer sehr leicht zu entdecken im Ultraschall.
Kannst du noch mal erklären, was das ist? Was ist ein Septum?
Septum ist eine Scheidewand in der Gebärmutter. Dazu muss man wissen, dass bei den meisten Säugetieren, und naja, am Ende wissen wir, der Mensch ist ein Säugetier, die ursprünglich 2 Gebärmütter haben.
Aha.
Und beim Mensch ist aber die Entwicklung so weit fortgeschritten, dass die während der Embryonalentwicklung der Frau verschmelzen zu einer Gebärmutter.
Also während meiner Embryonalentwicklung.
Genau. Während du noch im Bauch deiner Mutter bist.
Gibt es 2 Anlagen und die schmelzen dann zusammen zu einer. Und das muss klappen.
Genau, das sind die beiden Müllergänge, genau. Und manchmal klappt es halt nicht zu 100%. Und dann bleiben entweder 2 Gebärmutterkörper wirklich übrig. Das ist sozusagen der Extremfall. Im Extremfall auch mit 2 Scheiden, 2 Gebärmutterhälsen. Oder aber es funktioniert so weit, dass eben nur eine Gebärmutter draus entsteht, aber diese Trennwand in der Mitte bestehen bleibt. Und dann hast du, wenn du von außen die Gebärmutter anschaust, vom Bauch aus, hast du eine normal geformte Gebärmutter unter Umständen. Wenn du per Gebärmutterspiegelung in die Höhle reinschaust, stößt du auf eine Wand, die quasi dann 2 sehr dünne Gebärmutterhöhlen erzeugt.
Also so ein bisschen kann man sich vielleicht vorstellen, so herzförmig, wenn es ein bisschen kleiner ist, die Trennwand, oder vielleicht auch wie so richtig 2 Kammern, wenn die Trennwand größer ist.
Korrekt, genauso ist es.
Okay. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass an dieser Trennwand dann die Schleimhautbeschaffenheit vielleicht dünner oder anders ist und dann die Ausdehnungsfähigkeit von diesem Gewebe möglicherweise anders ist und das kann Probleme machen.
Da wird es natürlich sehr spekulativ. Mhm. Da gibt es keine wirklich guten Untersuchungen dazu, aber mechanistisch gedacht würde man es schon vermuten. Und es ist schon so, also es gibt harte Daten, dass man sagen kann, Frauen mit einem Septum, wenn sie schwanger werden, haben zum Beispiel viel mehr Beckenendlagen, weil der Platz einfach geringer ist und das Kind sich ab einem gewissen Schwangerschaftsmoment nicht mehr drehen kann und dann in dieser Beckenendlage fixiert bleibt.
Aber andersrum ist es eben nicht so, dass Frauen mit einem Septum nie schwanger werden.
Auf keinen Fall. Ne,
oder immer eine Kinderwunschbehandlung oder immer eine OP brauchen. Das macht es halt ein bisschen schwierig.
Ich würde sogar, auch wieder nur meine persönliche Meinung, sagen, die meisten Frauen, die ein Septum haben, wissen das nicht.
Mhm.
Ja. Umgekehrt ist es natürlich eine ganz andere Sache, wenn du ein Paar hast, das nicht schwanger wird. Mann abgeklärt, das setze ich jetzt immer voraus. Ja. Ne, Spermiogramm in Ordnung. Und dann findet man ein Septum bei der Frau. Und dann, glaube ich, ist schon der Moment, wo man dran denken muss, ob das nicht die Ursache sein könnte. Und das ist auch der Moment, wo ich dir eine Behandlung anbiete. Man muss sagen, die Studienlage zur Behandlung des Septums, zur Steigerung der Schwangerschaftsraten ist schwammig. Es gibt ein paar Studien, retrospektiv, also wo man im Nachhinein die Patienten angeschaut hat, die zeigen ganz gute Ergebnisse. eine größere prospektive Studie, was wir in der Medizin immer so wollen, prospektive Studien, weil man da sich mehr darauf verlassen kann. Die hat das gezeigt, dass es nichts bringt, wobei man der auch andere Sachen vorwerfen kann. Also ich glaube, jedes Septum wegzumachen, auf Teufel komm raus, ist sehe ich falsch. Aber wenn man eine Patientin hat, die wo ich keine andere Ursache finde, dann ist es, glaube ich, schon ein guter Gedanke, so ein Septum auch zu beseitigen. Und ja, das geht eben durch eine Gebärmutterspiegelung.
Ja, und vor allem kommt es da ja auch aufs Alter an. Wenn ich jetzt 35 oder älter bin und ich habe schon 6 Monate versucht, schwanger zu werden, bin nicht schwanger geworden und dann finden wir dieses Ding. Ich habe wahrscheinlich schon noch eine Chance, auch spontan schwanger zu werden, aber parallel werden ja leider auch meine Eizellen schlechter.
Ja.
Das heißt, da muss ich ein bisschen überlegen, was mache ich jetzt? Friere ich nochmal Eizellen ein oder probiere ich jetzt mal, dieses Septum wegmachen zu lassen?
Oder beides.
Wie lang sind denn so, ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, weil es auf die Größe ankommt, wie lang sind denn so Heilungszeiten, sowohl bei Myomen, Polypen, Septum, bei solchen OPs?
Ja, solange das Ganze durch die Gebärmutter vorgenommen wird, also mit Septum zum Beispiel, muss man keine Karenzzeit einhalten, bis man schwanger wird. Die Frage ist natürlich, wie groß ist der Defekt? Wie lange dauert das, bis die Schleimhaut diesen frei gewordenen Raum eingenommen hat? Das kann schon sein, dass es im nächsten Zyklus dann nicht klappt, deshalb, weil es einfach noch nicht abgeheilt ist. Aber das zu versuchen, wäre bei so einem Eingriff niemals falsch, weil dadurch, wovor wir immer so ein bisschen Angst haben, ist, dass durch unsere Eingriffe die Stabilität der Gebärmutter abnimmt und dann bei der Schwangerschaft Risiken auftreten, dass die Gebärmutter reißt. Als jetzt krasses ja, das Extrembeispiel. Und sowas gibt's beim Septum, ist das nicht beschrieben, dass da das Risiko steigt.
Also, da schneidest du ja auch nicht durch die ganze Gebärmutterwand durch, sondern du versuchst genau, ja, das abzutragen, ohne da, du schneidest ja gar nicht von außen rein.
Ja. Ne? Ja, genau. Im Gegenteil, es ist sogar so, wenn man in der richtigen Schicht ist, dann blutet das noch nicht mal wirklich, weil es wirklich eher wie narbiges Gewebe ist, das die Gebärmutter in 2 Höhlen teilt. Und da habe ich dann wirklich gar kein schlechtes Gewissen, der Patientin auch zu sagen, dass sie im nächsten Zyklus schwanger werden darf.
Ja, und darf, heißt ja nichts passiert auf jeden Fall, aber da geht man so ein bisschen nach dem Modell vor, okay, wenn der Körper es schafft, da Schleimhaut hinzubauen und wenn der Embryo es schafft, sozusagen da anzudocken, dann scheint es ja zu funktionieren,
ja,
und darauf darf man es gerne ankommen lassen.
Genau, ja, so, ja,
ja. Okay, und es gibt aber ja auch andere Operationen, da kriegt die Gebärmutter einen großen Schnitt, und zwar beim Kaiserschnitt. Wenn eine spontane Geburt nicht klappt, das ist, wissen viele nicht, das ist ungefähr bei 30% der Geburten so. Also nochmal an alle Frauen da draußen.
In Deutschland, ja.
Ne, fühlt euch nicht schlecht und denkt nicht, ihr habt es nicht geschafft. Das ist einfach ein gewisser Anteil, da, ja, da kann man das Risiko nicht eingehen. Und bei manchen ist es aber eben auch bei der ersten Geburt so. Und da ist vielleicht der Wunsch nach einem Geschwisterkind. Wie wirkt sich ein Kaiserschnitt aus?
Auf die spätere Fähigkeit, schwanger
genau,
zu werden. Im besten Falle gar nicht, aber deine Frage zielt ja schon darauf ab.
Ja.
Und es ist leider so, dass es schon so ist, dass wir Patientinnen haben, die nach Kaiserschnitt dann nicht mehr schwanger werden. Gerade so der typische Fall ist, vorher problemlos schwanger geworden beim ersten Kind, Kaiserschnitt, dann vielleicht 1 Jahr gewartet, das sollte man ja auch, damit das gut heilt. Und dann wird sie auf einmal nicht mehr schwanger, obwohl es vorher gar kein Problem war.
Aber die Frau ist ja jetzt auch 1 Jahr älter oder 2 Jahre älter eigentlich als
absolut
vorher.
Richtig.
Okay.
Wenn wir hier von 38 und 40 sprechen, macht das sicherlich einen großen Unterschied.
Ja.
Wenn wir natürlich von 28 und 30 sprechen, ist wahrscheinlich der Unterschied von der Eizellqualität nicht ganz so gewaltig. Aber das ist auch was man mit bedenken muss, absolut. Wovon wir jetzt ja reden, ist das sogenannte Nisch-Syndrom, ja, das, glaube ich, in letzter Zeit auch ein bisschen mehr Beachtung erfährt. Was dahinter steckt, ist medizinisch gesprochen eine sogenannte Isthmozele, also eine schlecht verheilte Kaiserschnittnarbe, wo sich eine quasi eine Aussackung oder wie so ein Keil in Gebärmutter, Hals, Körper, Übergangbereich entwickelt an der
also
Stelle.
Also so eine Narbe, die ein bisschen raushängt sozusagen.
Eine Aussparung eher. Also quasi, dass das Gewebe nicht mehr komplett zusammengewachsen ist, sondern wo du vorher vielleicht 1,5 Zentimeter dicke Gebärmutterwand hattest, ist die vielleicht über 3-4 Millimeter zusammengewachsen, aber darunter klafft die Richtung Gebärmutterhöhle auseinander und geht dann wirklich so keilförmig auseinander. Im Extremfall haben wir Frauen, die hatten vorher eine normal formierte Gebärmutter nach vorne gerichtet, also die meisten Gebärmutter sind nach vorne geknickt von Natur aus und nach dem Kaiserschnitt klappt die an der Stelle, wo der Schnitt durchgeführt wurde, nach hinten weg. Das ist so das Maximal.
Und ist das, weil die operierende Person was falsch gemacht hat oder kann es einfach passieren?
Nein. das kann einfach passieren und ist wahrscheinlich ein großer Teil Pech. Es gibt Risikofaktoren, die wir kennen. Was so sicherlich nicht gut ist, ist halt der klassische Notkaiserschnitt unter Geburt, am besten noch bei vollständigem Muttermund, weil es dann
ist ja zum Glück super selten.
Super selten.
In der Regel ist ja im Geburtsverlauf dann absehbar, okay, das wird hier nicht so richtig klappen und jetzt machen wir, obwohl die Geburt begonnen hat, wechseln wir auf die Methode Kaiserschnitt und wir drücken nicht den roten Panikknopf.
Absolut. Absolut. Das ist Gott sei Dank sehr selten. Aber das ist sicherlich das, wo das höchste Risiko für so eine Heilungsstörung entsteht. Aber auch schon eben, wenn man sagt, unter der normalen Geburt, wir sind jetzt irgendwie bei 4-5 Zentimeter Muttermundseröffnung, das geht aus welchem Grund nicht weiter oder muss ein Kaiserschnitt werden, ist ein höheres Risiko, dass eben so eine Isthmozele dann im Nachgang entsteht, als wenn wir das an einer runden Gebärmutter, die noch keine Wehen hat, machen.
Und kann die nachbetreuende Frauenärztin oder Frauenarzt, können die das bei einer Frau auf dem Ultraschall sehen, wenn die weiter begleiten nach ihrer Geburt und dann beim Geschwisterkinderwunsch?
Ja, das ist etwas, was man gut im transvaginalen Ultraschall sehen kann. Aber was wichtig ist, man sieht die Isthmozele gut, also diese Aussparung. Das ist nicht gleichbedeutend mit dem Nischsyndrom, weil die Isthmozele, dass die da ist, also dass da geschnitten wurde, sieht man mit einem geübten Auge im transvaginalen Ultraschall immer. Und das ist per se hat es keinen Krankheitswert. Das ist nichts, wo ich jetzt die Patientin darauf aufmerksam machen muss. Erst wenn die ein Problem danach hat. Und das ist entweder, sie wird auf einmal nicht mehr schwanger oder aber ihr Blutungsverhalten hat sich völlig verändert durch den Kaiserschnitt. Ne? Also klassisch ist, dass die Patientin sagt, ich habe meine Tage für 3-4 Tage und dann geht's aber noch 7 Tage weiter, dass immer noch Blut abläuft, weniges. Das wäre so ein ganz klassisches Bild, wo man dann sagen kann, okay, die Isthmozele ist nicht nur eine Isthmozele, sondern ein sogenanntes Nischsyndrom, weil sie einen Krankheitswert hat.
Ja, und wichtig ist dann, glaube ich, dass Frauen halt das selber ernst nehmen, was sie beobachten und nicht sagen, ja klar, ist jetzt ja auch kaputt da unten, weil ich eine Geburt hatte, ne, sondern sagen, das war anders als vorher. Ich spreche mal mit meiner Frauenärztin rüber und guck mal, was die sagt. Und ich glaube, das ist für die Frauen und Paare, die beim ersten Kind vielleicht wirklich easy schwanger geworden sind, wirklich ganz, ganz wichtig, dass sie dann beim zweiten Kind nicht zu lange warten und denken, ja, beim ersten hat's ja auch geklappt. Ja, stimmt. Beim zweiten haben wir aber immer mehrere Faktoren gemischt. Nämlich alles, was du gerade erklärt hast, was bei einem Kaiserschnitt so passieren kann. Aber eben auch den Altersfaktor. Und wir haben ja nichts, wo wir spüren oder sehen können, wie jetzt genau die Eizellen altern. Das mit dem 35 Jahren Lebensalter ist ja nur so ein Durchschnittswert.
Absolut. Absolut. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man bedenken muss, wenn man dann Richtung zweites Kind denkt.
Ja. Und jetzt hast du ja erklärt, dass sich da dieses Nischsyndrom bilden kann. Was macht man denn, wenn man gesehen hat, okay, das ist jetzt wirklich so. Also da ist so eine Isthmozele, auch ein Nischsyndrom. Das scheint das Schwangerwerden zu behindern. Was macht man dann?
Also typischerweise schicken die niedergelassenen Frauenärztin dann die Patienten zu uns. Und wir schauen uns das dann hier natürlich auch nochmal mit dem Ultraschall an. Vielleicht auch wichtiger Faktor, man sieht es nicht in jeder Zyklusphase gleich gut. Aha. Im Idealfall frühe Follikelphase, also so knapp mit auslaufender Periode, ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um sich das anzuschauen. Dann sieht man es am eindrücklichsten. Oder aber sogar in einer Kontrastmittel-Ultraschalluntersuchung, wo also über den Gebärmutterhals ein bisschen Kontrastmittellösung in die Gebärmutter gespült wird. Dann sieht man richtig, wie dieser Hohlraum sich ausfüllt und wird dann einfach deutlicher sichtbar.
Okay.
Und abhängig von der Ausprägung, sprich wie viel gesundes Gewebe ist da drüber noch vorhanden, wie dick ist die Narbe geworden, oder wie dünn ist sie auch, gibt es letztendlich zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze angeht. Wiederum rein durch eine Gebärmutterspiegelung. Da kann es nämlich reichen, dass man diese Kante, die entstanden ist, diese Keilform, mit einem feinen Messer abflacht, sodass dann eben das Sekret, das sich letztendlich dahinter staut, und das ist wahrscheinlich die Ursache dafür, dass man schwerer schwanger wird, ist einfach dieser Sekretstau in der Gebärmutter, ist für die Einnistung wahrscheinlich schlecht, dass dieses Sekret dann leichter abfließen kann. Das berichten die Frauen auch tatsächlich, dass dann die Periode sich wieder verändert hat, nämlich nicht mehr dieses lange Nachbluten vorhanden ist.
Das klingt jetzt nicht nach Riesen-OP, sondern ein kleiner Eingriff.
Das ist
ne?
tatsächlich ein kleiner Eingriff, den wir sogar ambulant durchführen können, da ist alles gut. Wenn die Überdeckung darüber nicht dick genug ist oder es eben zu diesem wirklichen Abklappen der Gebärmutter kommt, dann macht es schon Sinn, den Eingriff zu kombinieren mit einer Bauchspiegelung, wo dann wirklich diese Kaiserschnittnarbe nochmal komplett neu übernäht wird. Und letztendlich dafür gesorgt wird, dass das Gewebe dann auch dicker wird. Das hat für die Frau den Nachteil, erstens ist es im Gegensatz zur Gebärmutterspiegelung wirklich eine OP. Und auch wenn es keine Daten gibt, würde man sich nicht wohlfühlen, der Frau zu sagen, okay, und jetzt gehen Sie hin und nächsten Monat dürfen Sie schwanger werden.
sondern noch einen Moment warten.
3 bis 6 Monate, je nach Ausprägung der OP, ist das wieder ganz offen, da hat man es nur übernäht, sind dann in der Regel schon angesagt zu warten. Dann sind wir wieder bei der Patientin, die halt vielleicht schon auf die 40 zugeht oder die sogar überschritten hat, dann sind natürlich das schon wertvolle Monate einfach, die man da investiert.
Ja, ja, deswegen ist es auch so wichtig, dass du ja hier auch mit den Kinderwunschzentren zusammen dann guckst. Ich habe es eben schon mal kurz gesagt, ne? Friert man jetzt noch mal kurz Eizellen ein oder sogar vielleicht Embryonen und macht dann dazwischen die OP, weil man da nicht warten will. Also da ist ja wichtig, dass die Patientinnen, die hier hinkommen, die sagen ja auch ziemlich genau, was sie möchten. Die sagen entweder, ich habe Beschwerden oder die sagen, ich möchte schwanger werden. Und abhängig davon ist halt die Strategie ein bisschen anders, oder?
Total. Absolut, absolut. Das ist auch immer, also wenn die Patientin es nicht von selber sagt, aber du hast recht, die meisten Patienten wissen ja, Gott sei Dank, ganz genau, was sie wollen. Ja. Das ist auch echt ein großer Vorteil in der Frauenheilkunde, dass die Frauen meistens sehr gut informiert sind über ihre Gesundheit. Aber wenn nicht, dann fragen wir das auch gezielt ab, weil für uns ist auch wichtig, was will die Patientin eigentlich erreichen? Extremfall wäre die Patientin mit einer Isthmozele, die der Frauenarzt gesehen hat, die aber nicht schwanger werden will und die auch keine Beschwerden bei der Menstruation hat. Ja gut, aber dann ist das so und dann machen wir auch gar nichts.
Mhm, ja. Und jetzt würde ich gerne noch mal zum Thema Verwachsungen gehen. Das haben vielleicht viele schon mal gehört. Was ist das überhaupt?
Verwachsungen, also dass Schichten oder Gewebe, die nicht zusammengehören, zusammenwachsen. In puncto Kinderwunsch ist es vor allem in der Gebärmutter, die Gebärmutterschleimhaut, dass sich da Verwachsungen zwischen Vorder- und Hinterwand meistens bilden.
Also muss ich mir dann ein bisschen vorstellen, wie so ja dann quasi zusammengeklebt und dann kann sich das natürlich auch schlechter aufdehnen.
Genau.
Oder Schleimhaut also kann schlechter auskleiden.
Im Extremfall ist dann keine Höhle mehr vorhanden. Mhm. Ne? Also dann der leichteste Fall ist, dann sieht das so ein bisschen aus wie eine Säulenhalle, wo du normalerweise eine große Höhle hast, die Gebärmutterhöhle, hast du dann auf einmal so senkrecht stehende Säulen in der Höhle, die Vorder- und die Hinterwand verbinden. Und da kann man sich eigentlich auch schon wieder mühelos vorstellen, dass das jetzt für die Einnistung eines Embryos nicht vorteilhaft ist.
Und was für einer Zellschicht oder was für ein Gewebetyp ist das?
Das Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut.
Aha, okay.
Und das entsteht in der Regel dann, wenn die vorher mal verletzt worden ist.
Mhm.
Sei es medizinisch, zum Beispiel eine Fehlgeburt, wo eine Ausschabung durchgeführt werden musste, birgt ein gewisses Risiko, dass sich sowas entwickelt. Aber auch zum Beispiel, wenn man Myome per Gebärmutterspiegelung entfernt, gerade 2 Stück gegenüberliegend, dann ist die Verwachsung fast schon vorprogrammiert.
Ja, ist ja logisch, da ist ein bisschen eine offene Stelle.
Genau.
Kann man sich vorstellen, dann heilt genau. Das, dann ist das noch quasi offen, klebt aneinander, zack.
Genau, genau. Oder auch eine Gebärmutterinfektion kann auch dazu führen, ja.
Okay, und Infektionen bemerkt man aber nicht immer, oder? Man würde jetzt ja denken, boah, das ist bestimmt voll schlimm, da habe ich Fieber, bin total krank, alles schrecklich, ist aber nicht so, oder?
Nee, gibt ja die gemeinen Chlamydien vor allem als wichtigster Vertreter einer Keimklasse, die zwar einen fiesen Infekt macht, aber eben langsam und chronisch eher und deshalb nicht so starke Symptome. Das heißt, die meisten Patientinnen wissen gar nicht, dass sie in dem Moment eine Chlamydieninfektion haben. Deshalb wird es ja Gott sei Dank eigentlich auch einmal gescreent beim Frauenarzt. Ich glaube mit 20 oder so, da bin ich mir nicht ganz sicher, übernimmt es die Krankenkasse den Test auf Chlamydien, weil wenn die da sind und nicht behandelt werden, besteht die Gefahr eben, dass die Verwachsungen da oder auch im Bereich der Eileiter vor allem verursachen, die dann wiederum dazu führen, dass die Frau später nicht schwanger werden kann.
Mhm. Und welches Gewebe ist das an den Eileitern, was da verwächst?
Auch, also das ist ja nicht das Endometrium, das ist nicht die Gebärmutterschleimhaut, aber auch der Eileiter hat innen drin ein ganz feines Epithel, also ein Oberflächengewebe mit feinen Flimmerhärchen, die letztendlich wahrscheinlich noch viel empfindlicher sind, weil sie noch eine ganz feine Taktung die Eizelle fangen müssen und dann gerichtet Richtung Gebärmutter transportieren müssen. Und wenn da ein Infekt ist und da gibt's Verklebungen zwischen diesen feinen Flimmerhärchen, dann ist dieser Prozess natürlich schon stark gestört.
Mhm. Und ist das so, dass die Organe sozusagen diese ganzen Zellen mehr oder weniger dahin schicken, weil die eigentlich versuchen, die Infektion auch unschädlich zu machen? Oder kommt das woanders her?
Puh, das ist eine schwierige Frage, weil ich nicht ganz sicher bin, ob ich sie richtig verstehe. Am Ende ist es so, dass das schon das Gewebe ist, das da schon immer war, das verklebt.
Ah.
Was dazu führt, ist, vielleicht meinst du das, das Immunsystem schickt Zellen gezielt in dem Bereich, wo der Infekt stattfindet. Und diese Zellen schütten Substanzen aus, die eigentlich dabei helfen sollen, noch mehr Verteidigungszellen anzuziehen und eben die Bakterien letztendlich auszuschalten. Und das machen sie unter anderem auch, indem sie Zellen, die befallen sind von den Bakterien, dazu auffordern, in die Apoptose zu gehen, also Selbstmord zu begehen, wenn man so will. Und das wiederum führt dann letztendlich zu einem Gewebeschaden und zum Schaden durch die Infektion.
Ja, okay. Und der Schaden ist aber ja zum Glück, führt sich nicht fort in irgendwie einen lebensbedrohlichen Zustand oder so, sondern er geht dann irgendwann in diesen ja, eigentlich sozusagen das Schlimmste wurde abgewendet. Und als Resultat von der Erkrankung ist aber dann leider diese Verklebung da. Wie ist das denn am Eileiter? Der ist ja sehr fein. Kann man das wieder rausfiddeln? Geht das?
Manchmal ja. Da hängt es extrem davon ab, wie lange ist es her, an welcher Stelle ist diese Verklebung entstanden und wie stark ist der schon geschädigt. Und das ist was man unter Umständen auch erst nach einem Eingriff weiß letztendlich. Prinzipiell ist erstmal wichtig festzustellen, hat der Eileiter ein Problem oder nicht. Und dafür müsste man eine Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung machen. Wenn man da sieht, der Eileiter ist nicht durchgängig oder er füllt sich, aber er ist an seinem Ende, also Richtung Eierstock, nicht durchgängig, dann ist das ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass da eben was im Argen liegt.
Wie macht man das?
Gibt es zwei Möglichkeiten, einen sogenannten Goldstandard. Das sagen wir immer, wenn wir für eine Methode die beste Evidenz haben. Das wäre die Chromoperturbation. Das heißt, das ist auch ein operativer Eingriff, wo letztendlich in die Gebärmutter eine blaue Farbe injiziert wird, reingespült wird. Und gleichzeitig macht man eine Bauchspiegelung und sieht dann wirklich einfach die blaue Farbe, wie sie den Eileiter füllt und am Ende raustropft. Und dann weiß man, der ist durchgängig. Dann ist da schon mal keine größere Pathologie, also keine Krankheit zu erwarten.
Und jetzt könnte man ja denken, stopp, Moment, hinten raustropft. Das heißt, im gesunden Zustand ist es eben so, dass der Eierstock und dann hinten der Fimbrientrichter, wo der Eileiter endet, die sind eben nicht fest verbunden, sondern stellt man sich eher vielleicht so vor wie so eine Anemone, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, wo sich dann die Tentakel durch die hormonelle Kommunikation auch Richtung Eierstock bewegen. Und dann ist es wirklich so, wenn der Follikel platzt und die Eizelle springt, dann ist da ein Hohlraum und über diese Mechanismen, über die Bewegung und die hormonelle Kommunikation schafft es die Eizelle auf die andere Seite. Aber es ist kein fester Verbund wie jetzt Speiseröhre und Magen.
Genau. Also der Eierstock ist ja eine runde Struktur. Und im Prinzip ist es Zufall, an welcher Stelle, in welchem Zyklus dort der Eisprung stattfindet. Das heißt, der Fimbrientrichter, genauso wie du gesagt hast, der hat auch Gewebe innen drin, das Muskeln nicht unähnlich ist, der kann sich bewegen und der wandert auf der Eierstockoberfläche, das ist wirklich total faszinierend, an die Stelle, wo der Eisprung stattfinden wird und muss dann zum richtigen Zeitpunkt vor Ort sein, die Eizelle auffangen und dann aufnehmen und nach innen transportieren. Und da kann man sich schon eigentlich mühelos vorstellen, dass wenn da ein Problem ist, ist dieser Prozess sehr, sehr leicht zu stören.
Ja, und das ist ja auch der Grund, warum man manchmal in der Kinderwunschmedizin vielleicht auf dem Ultraschall sagen würde, boah, die Eierstöcke sehen toll aus, rechts, links, dauernd ist irgendwie ein Eisprung und es kommt aber nicht zu einer Schwangerschaft. Es kann eben sein, dass dieser Prozess irgendwo nicht richtig funktioniert und wir haben aber ja nicht die Möglichkeit, da eine kleine Kamera zu installieren und zu sagen, was ist denn nun jetzt wirklich mit diesem Follikel passiert? War da wirklich eine Eizelle drin? Bis wohin hat die es geschafft? Und das ist ja der Grund, dass man dann manchmal auch sagen würde, okay, wir bieten jetzt in der Kinderwunschmedizin künstliche Befruchtung an, obwohl erstmal viele Sachen auch ja unauffällig aussehen.
Ja, absolut, absolut. Diese Minikamera wäre total spannend zu haben.
Ja, ich glaube, das wird noch dauern.
Ich glaube auch.
Ja. Und jetzt gibt es ja auch noch die Endometriose, die viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Da haben wir ein paar Folgen ja auch schon zu gemacht. Welche Operationen können bei Endometriose helfen?
Also generell ist es so, dass Endometriose einen negativen Einfluss auf die Fähigkeit hat, schwanger zu werden. Aber auch da wieder, die meisten Frauen wissen entweder gar nicht, dass sie Endometriose haben und die meisten Frauen werden auch problemlos schwanger. Also es ist nicht so, ich habe Endometriose, oh mein Gott, ich kann nicht schwanger werden.
Und schon gar nicht, ich habe Endometriose, ich muss dich verhüten.
Und schon gar nicht, genau.
Wenn man jetzt nicht gerade schwanger werden will.
Das stimmt, das stimmt. Aber es gibt auf der anderen Seite eine gute Studie aus den 90er Jahren, die würde man heute so auch nicht mehr durchführen dürfen, wo Frauen mit leichter Endometriose eine Bauchspiegelung bekommen haben. Also gibt es von Grad 1 bis Grad 4 und die hatten Grad 1 und Grad 2. Und die haben dann entweder nur reingeschaut in den Bauch und gesagt, ja, da ist Endometriose. Wunderbar, wir gehen wieder zurück und belassen es dabei. Oder sie haben die Endometriose entfernt. Und man hat gesehen, dass bei den Patientinnen, wo die Endometriose entfernt wurde, die Schwangerschaftsraten danach doppelt so hoch waren wie in der anderen Gruppe. Das heißt, es scheint schon so zu sein, dass eine leichte Endometriose allein schon einen negativen Einfluss auf die Schwangerschaftsrate hat. Und, was ganz wichtig ist, die Entfernung derselbigen hat auch einen positiven Einfluss auf die Schwangerschaftsrate.
Und was für Hypothesen gibt's da? Was macht diese Endometriose, was das Schwangerwerden möglicherweise schwieriger oder verhindern könnte?
Also ein Mechanismus, der glaube ich ganz klar belegt, das ist sicherlich auch wieder eine chronische Entzündungsreaktion. Endometriose ist ja letztendlich Gebärmutter, Schleimhaut, ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter an Stellen, wo es einfach nichts zu suchen hat. Und es unterliegt aber genauso dem Zyklus der Frau, wenn du so willst. Das heißt, es wird auch einmal im Monat eine gewisse Abstoßungsreaktion mit Blutung passieren an Stellen im Körper, wo der Körper damit vielleicht nicht so umgehen kann. Und das alles führt zu einer Entzündungsreaktion der chronischen an der Stelle. Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, Entzündungsreaktion in diesem feinen Zusammenspiel der Firmilientrichter, also das Ende des Eileiters muss an die richtige Stelle wandern und die Eizelle aufnehmen. Das alleine scheint schon einen großen Einfluss zu haben, dass das dann gestört ist.
Mhm. Und kann eine Endometriose auch solche Verwachsungen auslösen?
Ja, absolut. Absolut. Und das ist sicher der andere Aspekt, der auch dazu führt, dass Endometriose-Patienten häufig Probleme haben, schwanger zu werden. Es gibt ja auch höhergradige Endometriosen. Da fehlt einem dann schon fehlt mir häufig die Vorstellungskraft, wie überhaupt eine Schwangerschaft eintreten soll. Wenn das Ende des Eileiters irgendwo komplett fixiert ist, verbacken ist und weit weg vom Eierstock ist, dann glaube ich, ist es klar, dass da eine Schwangerschaft es schwierig hat.
Ja, okay. Was aber ja nicht unbedingt heißen muss, dass für diese Frau die OP der Weg zur Schwangerschaft ist. Für die könnte auch möglicherweise eine Eizellentnahme, künstliche Befruchtung auch der Weg zur Schwangerschaft sein, oder?
Ja, auch wieder sehr vom individuellen Fall abhängig. Wie alt ist die Patientin? Wie ist die Vorgeschichte? Ist der Partner vielleicht vom Spermiogramm her so, dass eine ICSI nötig ist, also eine Befruchtung unter dem Mikroskop, dann macht es natürlich wenig Sinn, jetzt alles darauf zu verbessern, dass die Frau spontan schwanger wird. Weil wenn das mit dem Spermium eh nicht klappt, dann werde ich ihr damit nicht helfen. Dann ist es sicherlich sinnvoll, wenn man in Richtung IVF eben denkt. Und da gibt's dann, hängt es wieder davon ab, wo ist die Endometriose. Die Endometriose kann an verschiedenen Stellen sein. Im Bauchfell sicherlich eher sinnvoll, sie zu entfernen, auch wenn eine IVF geplant ist. Bei tief infiltrierender Endometriose, was so eine spezielle Unterart ist, die auch andere benachbarte Organe befallen kann, da scheiden sich schon ein bisschen die Geister, wahrscheinlich auch sinnvoll, es zu entfernen, insbesondere wenn Schmerz damit verbunden ist, was dann häufig der Fall ist. Und häufiger Fall noch die ovarielle Endometriose, sogenannte Endometriome oder auch Schokoladenzysten, wo die Endometriose im Eierstock drin sitzt. Da weiß man, dass es zwar die Fähigkeit, schwanger zu werden, verbessert, wenn man die entfernt, dass man normal auf normalem Wege schwanger wird. Aber wenn eine künstliche Befruchtung per IVF geplant ist, dann sollte man davon tunlichst die Finger lassen, weil man die Schwangerschaftsrate damit nicht verbessert. Und beim Endometriom am Eierstock, der Eierstock ist ein sehr, sehr feines Gewebe, hormonell aktiv, mit eben auch nur einer begrenzten Eizellreserve, ne? Die werden ja nicht nachgebildet. Es ist egal, wie gut du operierst, du wirst immer, wenn du ein Endometriom wegmachst, wirst du auch gesundes Eierstockgewebe, zumindest zum kleinen Teil, mit zerstören.
Ist ja logisch, man muss das halt wegschneiden und die letzte Schicht, da geht immer auch eine Schicht von dem, wenn es dann in das gesunde Gewebe übergeht, sonst müsste man ja eine Schicht stehen lassen und dann hätte man wieder das Risiko, es bildet sich
dann
neu.
Dann kommt es wieder, genau, genau so ist es. Ja.
Und warum heißen diese Zysten Schokoladenzysten?
Einfach wegen des Inhalts. Wenn du die aufmachst, das sieht wirklich aus wie aus dem Schokofondue.
Das ist okay, und das ist Blut, was einfach eine braune Farbe
das
gekriegt hat?
Altes, geronnenes Blut, das einfach lange Zeit da gelegen ist und dann wird das so... Ja, Schokoladenfarben. Es ist wirklich aus und auch von der Konsistenz her ist es halt so dickflüssig wie Schokoladeflüssige.
Okay, und jetzt sprechen wir vielleicht noch mal ganz kurz über das, was du angerissen hast bei der tief infiltrierenden Endometriose. Das heißt, es kann also sein, dass auch andere Organe betroffen sind, der Darm zum Beispiel, wo sich die Endometriose quasi tief reingegraben hat. Das kann Schmerzen machen, aber wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur um den Kinderwunsch geht, dann kann es sein, dass diese Darmendometriose beim Schwangerwerden gar nicht stört. Da würde es dann eher um die Schmerzen gehen.
Genau, genau so ist es und da hängt es dann eben davon ab, welches Organ. Beim Darm kann es dann auch mal sein, dass man ein Stück Darm entfernen müsste, um die wirklich vernünftig zu behandeln. Und das ist sicherlich nicht, also wenn keine Schmerzen vorhanden sind, sind die Komplikationen, die durch so einen Eingriff auch theoretisch entstehen können, wir reden immer von kleinen Risiken, aber die sind vorhanden, steht es in keinem Verhältnis zu dem Vorteil, den die Patientin in Bezug auf ihren Kinderwunsch hat.
Ja, und dann gibt's auch wieder eine Heilungszeit, ne? Wenn man so ein tief infiltrierendes Endometriose-Ding irgendwo rausschneidet, das Wort tief infiltrierend sagt's ja schon, das ist halt dann nicht mit einem kleinen Schnipselchen getan, das hat dann auch eine Heilungszeit.
Ja, ja, ja. Ist natürlich Gott sei Dank nicht die Gebärmutter. Insofern, wenn jemand schwanger würde, hätte man, glaube ich, punkto Schwangerschaft ist keine größeren Risiken zu erwarten, aber frisch operiert mit den entsprechenden noch im Körper vorhandenen Wunde will man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt eine Schwangerschaft auf sich nehmen, unmittelbar.
Okay, das heißt also insgesamt, ich würde vermuten, die Frauen und Paare, die mit Kinderwunsch hier zur Beratung kommen, die kommen halt nicht hier hin und es ist zack OP-Anmeldung, sondern es wird ganz genau geguckt, was haben die eigentlich genau mit allen möglichen Methoden. Und dann macht man aber auch nochmal einen Schritt zurück und versucht logisch zu überlegen, okay, für den Kinderwunsch möchte ein Paar jetzt den Weg gehen, sozusagen das ursächliche Problem auszuschalten und dann zu versuchen, zu Hause spontan schwanger zu werden? Oder sagt das Paar vielleicht auch, boah, ganz ehrlich, wir sind hier seit 1-2 Jahren schon dran, wir können eigentlich nicht mehr. Obwohl man jetzt vielleicht einen Grund gefunden hat, der sich mit einer OP beheben lässt, dann kann man auch sagen, wir machen trotzdem die künstliche Befruchtung und versuchen, den schnellsten Weg zur Schwangerschaft zu gehen.
Ja, genau. Genau so ist es. Und ja, wie du schon richtig sagst, wichtig ist, glaube ich, dass man sich nochmal die gesamte Anamnese vergegenwärtigt. Was haben die eigentlich schon hinter sich? Was wurde vielleicht auch schon untersucht und gemacht? Dann nochmal eine eingehende Untersuchung macht, die natürlich immer auch einen transvaginalen Ultraschall umfassen sollte, wenn man damit einfach in unserem Gebiet Eierstöcke, Gebärmutter einfach die Strukturen am besten sehen kann. Am Ende kann dann schon, wenn die alle anderen Dinge schon gemacht haben, also Spermiogramm und so weiter, ist es häufig auch, wenn man kein Korrelat hat, keinen Verdacht hat, dass jetzt da was organisch ist, ist Goldstandard wiederum, dass man eben diese Gebärmutterspiegelung mit Bauchspiegelung der Eileiterdurchgängigkeit anbietet.
Ja.
Was ein ambulanter Eingriff ist, aber dann eben schon eine Operation, weil man eben durch den Bauchnabel in den Bauch reinschaut.
Ja. Und wie häufig kommt das vor, dass Frauen hier sitzen und sagen, okay, klingt alles super, aber ich habe Angst. Ich habe Angst vor OPs.
Sehr, sehr, sehr regelmäßig. Zumindest, dass man es ihnen ansieht. So ehrlich äußern das tatsächlich dann wenige. Aber klar, also niemand lässt sich gerne eine Narkose verpassen und niemand lässt sich gerne operieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz menschlich. Wir versuchen dann darauf einzugehen. Für uns ist das natürlich, Gott sei Dank, Routine.
Ja.
Und wir sehen, dass das in eigentlich immer gut geht, ja. Aber natürlich muss man die Bedenken der Patientin da ernst nehmen und versuchen, ihr die Angst zu nehmen.
Ja, meine Erfahrung ist auch, dass die Anästhesisten, die ja die Menschen dann vor und in die Narkose begleiten, dass die da super geübt sind und dass die ganz, ganz viele Techniken haben, um Menschen eben auch Angst und Nervosität zu nehmen. Und ich kann nur jedem empfehlen, der auf eine OP wartet oder dahin muss, wenn man Angst hat, nicht die Zähne zusammenzubeißen, sondern wenn man da so Anästhesisten hat, denen auch zu sagen, ich habe Angst, weil dann ziehen die nämlich nochmal ihr ganzes Repertoire, wie sie einem helfen können, dass man halt sich irgendwie mutig fühlt, das Gefühl hat, man kann es schaffen oder ne, einem vielleicht nochmal so einen ermutigenden Händedruck oder so geben. Also meine Erfahrungen sind auch total positiv, dass die einfach ein Riesenrepertoire eigentlich an psychologischen Tricks haben, um Menschen da zu helfen, das zu schaffen. Machen sie aber nicht, wenn man nichts sagt. Also wenn man es schafft, zu lächeln und sich zusammenzureißen, dann kriegt man auch nicht dann das Programm unbedingt angeboten. Da wird man als Erwachsener einfach auch ernst genommen. Ne? Wenn jemand sagt, alles okay, dann ist halt alles okay.
Das ist so. Genau so ja. Ist es, ja.
Wenn jetzt bei den Eileitern auffällt, dass die nicht durchgängig sind, die sind ja sehr fein von der Struktur her. Da kann man ja jetzt nicht einfach irgendwas irgendwie durchschieben oder aufpulen. Wie kann man denn da dann nachhelfen?
Also wenn wir der Meinung sind bei der Operation, dass der Eileiter verstopft ist, aber es eine Chance gibt, den wiederherzustellen, dann ist der minimalst invasive Ansatz, dass man den Bereich, wo früher mal die Öffnung war, aufsucht und dann gehen wir mit einem ganz feinen Klammer rein und spreizen den erstmal vorsichtig. Und häufig sieht man dann so wie Bänder, die Verwachsungen quasi gebildet haben. Und die sind narbiges Gewebe, das da gar nichts zu suchen hat. Und das wird dann gezielt durchtrennt. Und das ist wirklich manchmal wie so ein Plopp-Effekt, dass das aufploppt und du siehst dann auf einmal wieder dieses Fimbringgewebe, dieses Weiß, wie Anemone hast du vorhin gesagt, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut, dass dann auf einmal wieder vorhanden ist, das davor völlig unter dieser Überhäutung verborgen war. Und dann gibt man nochmal blaue Flüssigkeit durch die Gebärmutter und dann siehst du, dass die blaue Flüssigkeit auch wieder frei abläuft. Mhm. Wenn du das geschafft hast, ist diesem Eileiter sicherlich, hat man dem was Gutes getan.
Ja, und wenn das Rückstände waren von der Infektion, die längst überwunden ist, dann muss man auch keine Angst haben, dass wiederkommt. Dann kann es einfach sein, dass es nur dieses leichte Drücken und diesen Plopp einmal brauchte und dann kann es wieder funktionieren.
Absolut, so ist es.
Ja, okay. Und ganz selten habe ich auch schon mal gehört, dass Frauen berichten, dass sie sagen, irgendwie in den Eileitern ist eine Flüssigkeit drin und die macht irgendwas mit den Eizellen. Und dass manchmal ganz selten dann auch gesagt wird, man nimmt die Eileiter komplett raus. Wie ist es mit dieser Methode?
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Ursache dafür ist häufig genau das Gleiche, nämlich dass das Ende des Eileiters zum Eierstock hin verklebt und verschlossen ist. Und dann kann sich Sekret im Eileiter sammeln und dann entsteht eine sogenannte Hydrosalpinx, also ein wassergefüllter Eileiter. Und das Problem ist, wenn ich jetzt den Eileiter umgehe bei der Befruchtung, was ich ja letztendlich bei der künstlichen Befruchtung bei der IVF mache, dann habe ich trotzdem die Kommunikation dieser Flüssigkeit mit der Gebärmutterhöhle.
Das heißt, das wäre ein bisschen so wie, ich habe eine Wunde und ich habe Schorf und darunter bildet sich diese Wundflüssigkeit und die sifft halt raus. Und wenn die genau in meine Gebärmutter läuft, kann sie da einfach stören.
Die stört dann bei der Einnistung und man weiß, dass es die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft bei der IVF halbiert, wenn eben so ein flüssigkeitsgefüllter Eileiter vorhanden ist. Deshalb wünschen sich die Kollegen aus der Reproduktionsmedizin, wenn sie im Ultraschall das feststellen, und das sieht man im Ultraschall sehr, sehr gut, dass wir diesen Eileiter dann entfernen. Und das ist dann häufig auch eine vernünftige Option. Es gibt aber auch Frauen, wo man sagt, die sind noch jung oder der Eileiter sieht nicht sehr geschädigt aus, wo man dann eben die Öffnung wiederherstellen kann. Muss die Patientin nur wissen, sie hat dann zwar die Möglichkeit, eventuell sogar auf normalem Wege schwanger zu werden, aber es kann natürlich sein, dass sich das wieder verschließt und danach das gleiche Problem wieder besteht und sie den Eingriff nochmal braucht, um dann den Eileiter zu entfernen. Das muss man mit der Patientin sehr gut besprechen, welchen Weg sie da gehen möchte. Wenn IVF schon gesetzt ist, dann
ja, und das kommt extrem aufs Alter, auf den Kinderwunsch, absolut, auf alle diese Faktoren, auf wo steht jemand im Leben. Also wenn jetzt eine Frau vielleicht noch irgendwie an einem frühen Punkt in ihrer Ausbildung ist, hat jetzt aber irgendwie gemerkt, das ist bei ihr so, sie möchte sowieso 2 Jahre ihre Ausbildung noch abschließen, ist auch noch jung, vielleicht 28, ne? Dann würde man vielleicht sagen, okay, kann man machen. Wenn die jetzt aber 38 ist, dann würde man nicht mehr sagen, jetzt schauen wir mal 2 Jahre. Genau. Ja. Und ist das für Frauen schwierig, sich von Eileitern zu trennen, wenn sie schwanger werden wollen?
Total. Mhm. Sehr widersinnig.
Ja.
Ganz klar, das müssen wir denen auch immer sehr gut erklären, versuchen wir auch gut zu erklären. Und ich glaube, wenn man das dann erklärt, wieso und weshalb, mhm, und dass man eben IVF, wir wissen alle, das ist sowohl emotional als auch finanziell aufwendig für die Paare, wenn man denen dann erklärt, dass eben ihre Chance dann danach deutlich besser ist, dann entscheiden sich die meisten schon dafür, diesen Weg zu gehen.
Ja, ich stelle es mir auch vor wie ein komisches Gefühl, weil man dann sich von einem Organ trennt, was man eigentlich unbedingt dafür braucht. Und dann sagt man, okay, ich trenne mich jetzt davon, weil das möglicherweise behindert. Und ich gebe aber auch alle Chancen in der Zukunft, dass es durch etwas oder einfach durch Zeit geheilt werden kann. Die sind halt dann nicht mehr da.
Ja, ja.
Ja, okay. Und du achtest ja hier bei den Empfehlungen für die OPs sehr stark darauf zu gucken, okay, wie ist das Lebensthema von den Menschen, wenn das Lebensthema Kinderwunsch ist? Haben wir dann wirklich in der individuellen Konstellation Daten, die uns vorhersagen, ja, die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, die wird besser, wenn wir diesen Eingriff machen? Also du guckst ja sehr evidenzbasiert. Mhm. Passiert es auch manchmal, dass deine Einschätzung für ein Paar oder eine Frau ist, ich glaube, die OP hat halt laut der Statistik für sie keinen Mehrwert und dass Leute aber dann sagen, ich möchte es aber trotzdem? Und wenn ja, müssen die das dann selber bezahlen?
Puh, das ist eine sehr gute Frage. Habe ich jetzt bisher tatsächlich, ich überlege gerade, ob ich das schon mal erlebt habe, dass eine Patientin, also natürlich habe ich es häufig erlebt, dass Patienten mit einer Vorstellung kommen und sagen, ich habe Problem A und ich weiß, es gibt Lösung B und das möchte ich jetzt so. Und man denen dann sagt, passen Sie auf, das kann schon sein, dass Sie Problem A haben, aber B wird Ihr Problem nicht lösen und ist, glaube ich, nicht für Ihre Zielsetzung, ich möchte schwanger werden, geeignet.
Das ist das mit dem Blinddarm, ne? Jemand kommt und sagt, können Sie das bitte hier drüben rausschnipseln? Und dann sagst du, ja, kann ich machen, aber ich glaube, es löst das Problem nicht.
Genau, genau. Und da habe ich es tatsächlich bisher noch nie erlebt, dass Patienten gesagt haben, aber ich mache das trotzdem, einfach weil ich davon überzeugt bin. Und da würde ich mir tatsächlich als Arzt auch schwer tun, dann zu sagen, weil selbst eine Gebärmutterspiegelung, auch wenn wir gesagt haben, es ist keine OP, sondern eher ein Eingriff, natürlich hat das Risiken, über die wir die Patienten vorher auch aufklären, muss unterschreiben, dass sie über die Risiken Bescheid weiß. Und wenn nur von einer von 10.000 was passiert, lass es die Patientin sein. Das ist ja auch für einen selber als Behandler dann irgendwie ethisch nicht zu vertreten.
Also so ein Beispiel wäre, jemand hat noch gar nicht versucht, schwanger zu werden und würde kommen und sagen, ich möchte, bevor ich probiere, schwanger werden, eine Gebärmutterspiegelung haben, um zu gucken, ob alles okay ist. Da würdest du dann sagen, ich rate Ihnen ab, ich biete es Ihnen nicht an. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nach einem Jahr schwanger werden, ist 85%, wenn Sie unter 35 sind. Bitte probieren Sie das erst.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, ja, okay. Und sonst, die Operationen gehören ja in den Bereich entweder Intervention, also man macht was weg, was stört, oder auch Diagnostik. Man guckt, ob irgendwo etwas ist, was stört. Ist das Teil dessen, was die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt?
Ja, das wird immer komplett übernommen und ist, ja,
Ja, auch im Kontext Kinderwunsch.
Auch und gerade im Kontext Kinderwunsch.
Ja, weil man an der Stelle sagt, das zählt sozusagen zum Kernbereich Frauengesundheit, weil da eben so eine Pathologie ist, wie wir am Anfang besprochen haben. Und dann kommt es nicht als Extrakosten zu der Kinderwunschbehandlung dazu.
Ja, Gott sei Dank ist das so.
Ja.
Dann braucht die Patientin sich keine Gedanken drüber machen. Das trägt die Versicherung oder die Krankenkasse auf jeden Fall.
Ja, das finde ich vor allem nochmal wichtig, wenn jetzt Menschen einen längeren Weg vielleicht in der Kinderwunschklinik schon hinter sich haben und wenn dann die Kinderwunschärztin oder Arzt sagt, ich glaube, der nächste Weg wäre jetzt mal hier mit einer OP was abzuklären, dass dann nicht gleich sozusagen die Scheuklappen zugehen und man denkt, oh mein Gott, Kosten, sondern da bewegt man sich dann eben wieder in den diagnostischen Bereich oder eben Behandlung einer Pathologie, wo die Versicherung dann einspringt.
Genauso ist es und die Frage kommt total häufig. Also du hast vollkommen recht, haben wir ganz häufig Patienten, die gar nicht glauben können, dass sie den Schritt jetzt dann nicht selber zahlen müssen.
Ja.
Stimmt.
Und haben wir ja auch schon gesagt, es geht ja hier erstmal los mit einer Beratung und nicht mit Terminvereinbarung. Ja, genau.
Im nächsten Moment schlafen sie. Nein, oh Gott.
Ja.
Nein, es sind bei uns immer getrennte Termine und der erste Termin ist ein Beratungstermin, um zu schauen, braucht die Patientin Eingriff oder nicht. Wir sehen hier natürlich die Patientin sehr, sehr vorselektiert. Ne? Also da haben schon viele andere Diagnostik betrieben und sich Gedanken gemacht, sodass die meisten bei uns dann schon mit einer OP weitermachen. Aber es gibt immer wieder Patienten, wo wir sagen, nö, bei Ihnen gibt es jetzt eigentlich keinen Grund. Gehen Sie lieber ins Kinderwunschzentrum oder was auch immer. Das wäre jetzt eher an der Reihe.
Ja. Die Aussicht auf eine OP in der Kinderwunschzeit kann Angst und Hoffnung gleichzeitig machen. Und heute haben wir einen detaillierten Einblick da rein bekommen, dass OP nicht gleich OP ist und genau bei jeder einzelnen Frau geschaut werden muss, was helfen kann. Vielen Dank, lieber Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.